Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Gemeinde, heute ist der Tag, ich glaube, das ist der einzige im ganzen Kirchenjahr, da gibt es zwei Proprien, also zwei Texte, für die man sich entscheiden muss. Entweder Zerstörung Jerusalems oder das Verhältnis Kirche und Israel, denn heute ist Israelsonntag. Dann habe ich mir beide vorgeschlagenen Predigttexte angesehen und festgestellt, ja, die gehören doch eigentlich zusammen. Also, in beiden Textstellen erfahren wir viel über Paulus, dazu komme ich gleich. Ja, der Israelsonntag sucht man sich auch nicht aus. Das ist ein Sonntag, da haben wir gemischte Gefühle, das ist ja auch klar. Es geht um unser Verhältnis zum Judentum der Vergangenheit, zur Beziehung von unseren Eltern möglicherweise, die im Krieg ja auch was gegen Juden getan haben, wissen wir alles nicht. Und um unser Verhältnis heute zum heutigen Staat Israel, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Christen hatten lange ein schwieriges Verhältnis zum Judentum, da Jesu Kreuz den Juden und nicht den Römern angelastet wurde. Darüber hinaus haben wir mit der Ermordung von 6 Millionen Juden besonders schuldig gemacht. Das darf nicht vergessen werden. Eben haben wir gehört, dass Jesus auf die Frage eines Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot, das Schma Israel, also das wichtigste israelische jüdische Gebot, benennt. Er ergänzt es dann noch um den Auftrag zur Nächstenliebe. Dieses Gebot ist auch nicht neu, das steht im 3. Buch Mose. Er sagt, das haben wir gerade gehört, das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese beiden Gebote, die sind ja auch für uns als Christen die wichtigsten Gebote. Und das zeigt ja schon, wie sehr wir auch mit dem Jüdischen verflochten sind. Früher wurden aber in den vergangenen Jahrhunderten immer die ganz großen Unterschiede zwischen Juden und Christen hervorgehoben. Aber ohne das Judentum würde es überhaupt gar kein Christentum geben. Die Predigttexte für heute stehen beide im Römerbrief. Also der Römerbrief, das war ein Brief, den schreibt der Paulus an Menschen, die hat er noch nie gesehen. Er weiß, in Rom gibt es ein paar kleine römische Gemeinden oder Hauskreise. Er will die motivieren zu wachsen und am Glauben festzuhalten und schreibt nun, gibt sich da ganz besonders viel Mühe. Er kannte die Leute nicht. Deswegen finden wir in dem Brief auch keine Ermahnungen. Also nicht wie im Korintherbrief, wo immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt wird, was die alle nicht dürfen und nicht sollen. Nein, er schimpft nicht, sondern er versucht, seine Theologie ganz umfassend zu erklären. Und deswegen ist der Römerbrief auch so lang. Ich lese zunächst aus Römer 11. Ich will euch, Geschwister, nicht in Unwissenheit über dies Geheimnis lassen, damit ihr nicht von euch selbst aus klug seid. Verstockung ist Israel teilweise widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Aus der Perspektive des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte wegen der Väter. Denn unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Denn wie ihr früher ungehorsam gewesen seid, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Joa, das muss man erstmal verstehen. Das ist ja gar nicht so einfach mit der ganzen Gottlosigkeit und Barmherzigkeit. Mir springt da bei so einem Text vor allen Dingen eins entgegen. Der macht mir den Paulus so richtig sympathisch. Der macht sich richtig Sorgen. Denn er hätte, dass Gott für die Juden genauso da ist wie für die Christen. Und nun erklärt er also, die Juden waren verrückt, die wollten nicht einsehen, dass Jesus Gottes Sohn ist und deswegen sind sie nun ausgeschlossen für das Barmherzigkeit. Dieser Begriff der Verstockung der Juden, der hat für Jahrhunderte den Judenhass befeuert. Das war ja gar nicht Paulus' Absicht. Er macht so einen Vergleich auf. Die Juden hatten es Barmherzigkeit, haben sie aber verloren. Aber jetzt haben die Christen die Barmherzigkeit durch Christus. Und nun haben, genau, vorher hatten sie sie nicht. Machen Fehler, erst die einen, dann die anderen. Aber Paulus schreibt, Gott hat sie alle eingeschlossen in den Ursam, damit er sich aller erbarme. Also mal haben die einen nicht das Richtige gemacht, mal die anderen nicht, aber Gott erbarmt sich aller. Und das ist ihm super wichtig, dass Juden und Christen bei Gott Erbarmen finden. Er ist ja selbst aus dem Stamm Benjamin und steht gar hinter der Tora. Und gleichzeitig ist er der heftigste Verfechter des Christentums. Also er ist ja auch innerlich zerrissen. Und nun kommt der zweite Predigttext, der eigentlich zu dem Thema Zerstörung Israels vorgesehen war, in Römer 9. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist, über allem sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Also, hier finde ich es noch viel deutlicher. Ne? Der Paulus, der empfindet eine große Traurigkeit. Er fühlt als Jude, er möchte nicht, dass seine Leute nun von Gott getrennt sind. Da wäre er doch lieber selbst verflucht. Verflucht, als dass seine Stammesbrüder nicht mehr zu Gott gehören. Das sind so Konflikte, dieses innere Zerrissensein. Das kennen wir auch, zum Beispiel, wenn wir Eltern sind und die Kinder haben sich zerstritten und reden kein Wort mehr miteinander. Ja, zu wem soll man denn jetzt halten? Oder wenn im Freundeskreis auf einmal tiefe Gräben entstanden sind, zum Beispiel in der Corona-Zeit, das haben wir ja alle erlebt. Oder wenn ein Paar oder Ehepaar sich trennt, kennen Sie das? Zu wem hält denn jetzt der Freundeskreis? Auch da entstehen auf einmal tiefe Gräben. Und dabei wollen wir doch alle nur in Frieden miteinander leben. Und das will Paulus auch. Den Juden gehört laut Paulus die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Also das war ja alles schon da. Und im 11. Kapitel schreibt er, aus der Perspektive des Evangeliums sind sie Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte wegen der Väter. Denn unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Unbereubar. Das ist ja ein Wort, was wir sonst nicht so kennen. Das heißt, was Gott gegeben hat, das tut ihm nicht später leid. Gott macht keine Fehler. Wenn Gott das Volk Israel erwählt hat, dann kann das kein Irrtum sein. Paulus erklärt die Spaltung den römischen Gemeinden nun so. Ich will euch Geschwister nicht in Unwissenheit über dies Geheimnis lassen, damit ihr nicht von euch selbst aus klug seid. Das heißt, ihr sollt nicht selbst erstmal lange überlegen, was die Trennung von Judentum und Christusglauben bedeutet und sie sollen dann nicht falsche Schlüsse ziehen. Er erklärt es lieber selbst. Er will keinen Hass gegen Israel aufkommen lassen. Deswegen schreibt er, Israel sei verstockt gewesen, weil es eben nur Menschen als Juden akzeptiert, die von einer jüdischen Mutter geboren wurden und die mindestens beschnitten sind. Und, zweiter Grund der Verstockung, dass sie eben Jesus und seine Auferstehung nicht anerkennen. Verstockung ist Israel teilweise widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Also Paulus meint, es müssen noch ganz viele Heiden, also Heiden war alles, was nicht jüdisch war, die müssen noch alle dazukommen und dann erst ist für all das Erbarmen da. Es gab ja so viele, die glaubten an den einen Gott, die wollten dazugehören. Und diese sogenannten Heiden, die sind dann eben Paulus durch das Taufen in die Gemeinschaft dazugekommen, aber dann eben nicht zum Judentum. Denn die wollten keine Heiden in ihren Reihen, sondern sie sind zum Christentum dazugekommen, das ja aus dem jüdischen Glauben hervorgegangen ist. Diese römischen Christen, denen Paulus schreibt, sind zum allergrößten Teil sogenannte Heidenchristen. Die waren eben nicht vorher jüdisch, sondern sie standen schon der Synagoge, dem Glauben an den einen Gott, nahe. Manche hatten vielleicht auch andere Götter, das wissen wir nicht. Paulus will aber allen alles erklären, ohne die Fronten zu verhärten. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob, zitiert Paulus das Alte Testament. Er war doch Pharisäer, das wirft man ja nicht über Bord. Er wusste alles, er kannte die Tora in- und auswendig. Und so sehr er sich auch über das Volk Israel aufregt, weil sie Jesus nicht als Gottes Sohn anerkennen, so sehr verteidigt er sie anderen gegenüber. Ich meine, das kenne ich auch. Man kann sich ja über die eigene Familie aufregen, wie man will. Aber wehe, da kommt einer und erlaubt sich ein Urteil über eins meiner Kinder. Da hört der Spaß auf. Und ich glaube, das kennen viele. Dass auch gerade Geschwistern, die kloppen sich. Und im nächsten Moment, wenn einer von außen kommt, dann sind sie aber zusammen, ganz stark. Paulus steckt in diesem Konflikt fest. Israel ist das von Gott erwählte Volk und Jesus ist Gottes Sohn. Wie bringt er das denn jetzt zusammen? Denn wenn Gott Verheißungen an Abraham niemals ergangen wären, dann würde es das Christentum ja auch nicht geben. Leider ist Paulus gescheitert mit seinem Versuch, bei dem Christen Verständnis für die Juden zu finden. Jahrtausende lang wurde Juden verfolgt, bis hin zur Massenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Und lange, lange, lange hat die evangelische Kirche gewartet, bis sie sich endlich bei den Juden entschuldigt hatte. Richtungsweisend wurde erst die Synodalerklärung der evangelischen Kirche im Rheinland zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden, heißt die, vom Januar 1980. Und im März 2000 hat auch Johannes Paul II. Ein Schuldeingeständnis gegenüber Juden ausgesprochen. Da gibt es ja so viele, ich habe das mal nachgeguckt, da gibt es eine Stuttgarter Erklärung, da gibt es die Barmer theologische Erklärung, da gibt es alles Mögliche, wo sich entschuldigt wird bei Menschen, die nehmen alles, was sie Schlimmes gedacht und getan haben, zurück, aber bei den Juden und hat sich keiner entschuldigt. Ja, Paulus hat versucht, Juden und Christen zusammenzudenken, denn sie sind für ihn wie zwei Pilger auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel. Und das kann ich verstehen. Wir gehen den einen Weg, den haben wir oft ja gar nicht selbst gewählt. Wir sind da hineingeboren und hineingetauft worden. Diesen Weg, diesen Glauben an Jesus Christus, den halten wir für den richtigen. Aber was wissen wir schon? Andere haben was anderes gelernt. Im Schauspiel von Lessing sagt Nathan der Weise, der Jude, zu Saladin dem Moslem: Wie kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen glauben? In den Fragen der Religion vertrauen wir doch meistens unseren Eltern. Alle Menschen sind von Gott geschaffen und allen will Gott nur Gutes. Einen guten Start ins Leben, Geborgenheit im Vertrauten und Offenheit für Neues. Gottes Plan für Christen und Juden, für Muslime oder für Menschen aus anderen Religionen, den kennen wir doch nicht. Wir vertrauen auf das, was wir gelernt haben und akzeptieren, dass andere auf einem anderen Pilgerpfad zu Gott eben einen anderen Weg gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Und jetzt singen